Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen Geilobahn retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, außer heute, denn heute ist Dr. Sommer Spezial. Hier ist die Sommervrindheit mit Alexandra Tobor
und Dr. Holger Klein.
So, wir haben wieder Dr. Sommerfragen. Du hast wieder Dr. Sommerfragen rausgekramt. Wo hast du die neuen Bravos eigentlich her?
Von unseren lieben Hörern.
Ach.
Denn wir haben eine wirklich sehr treue Basis. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit, was das für Leute sind. Ja, Base natürlich. Was das für Leute sind,
vielleicht
die
wollen wir
uns
das
noch
gar nicht,
zuhören.
Vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Vielleicht sind die noch wahnsinniger als wir.
Weißt du, ich habe halt Angst vor dem Moment, wenn wir nicht mehr merken, wie lame wir geworden sind.
Ich glaube, den habe ich schon vor Jahren gehört. Ich bin,
echt?
Mir ist so meine Radiosendung abgenommen worden. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also, ich habe es nicht von alleine gemerkt. Mir musste gesagt werden, dass ich nicht unterhaltsam genug bin. Also von daher.
Weil, weißt du, jedes Mal, wenn ich diese Dr. Sommer-Sendungen vorbereite, denke ich mir, boah, so ein geiles Programm, ey, wir haben richtig was zu bieten, den jungen Leuten. Und dann, und dann so, Moment mal, junge Leute, das sind wahrscheinlich irgendwelche alten Säcke zwischen 50 und 60, die uns zuhören. Die waren noch dabei, als Not Safe for Work.
Als Not Safe for Work noch auf Kassetten veröffentlicht hat. Ich kann ja zum Spaß mal diese eine Folge in einen der, ich habe ja bei Spotify den Geschichtsunterricht und den Wissenschaftsfeed. Ich kann das ja einfach mal zum Spaß mit in den Wissenschaftsfeed werfen. Dann erscheint das auch bei Spotify, dann hören es auch die jungen Leute.
Oh, das ist ja herrlich. Aber die jungen Leute, wissen die überhaupt noch, was die Bravo ist? Denn pass mal auf, ich habe eine interessante Info gefunden und die geht so. Die Bravo ist ein Jugendmagazin der Bauer Media Group. Die verkaufte Auflage beträgt 85.000 Exemplare, ein Minus von 91,2% seit 1998.
Ja, total krass.
Heftig.
Es war gerade, die Bravo ist 65 Jahre alt geworden. Es gab gerade im ZDF, habe ich eine Doku gesehen, irgendwie beim Rumseppen. Die lege ich mal in die Shownotes. Ja.
Ja, also das ist schon da Wahnsinn. Ich habe auch rausgefunden, wie die immer so hieß. Also zum Beispiel in den 50ern hieß es Bravo, die Zeitschrift für Film und Fernsehen. Dann später die Zeitschrift mit dem jungen Herzen. Bescheuert. Und kurze Zeit Bravo, okay. Was ich super cool finde.
Eigentlich ganz geil. Bravo, okay.
Ja, das ist doch super.
Liebe Stars
das
und
Dr.
Sommer.
Das ist so wie diese Ja-Produkte.
Wie?
Was ist? So Ja-Schokolade.
Ach so.
Okay, Schokolade. Bravo, okay. So, du hast mich gefragt, woher die Bravos sind. Und tatsächlich gab es einen Hörer, der mir sehr viele hat zukommen lassen.
Ach krass.
Über einen geheimen Gesandten. Und daraus habe ich wirklich in mühevoller Arbeit aus ungefähr 300 Ausgaben Fragen rausgesucht, die einigermaßen interessant waren. Und ich mache ja keine Spendenaufrufe, aber ich glaube, einmal im Jahr ist okay. Also immer so zum Dr. Sommer, zur Dr. Sommersaison. Wenn ihr mir immer mal was spenden wolltet,
hast du eigentlich,
aber euch nicht getraut habt, jetzt ist der Zeit dafür.
Hast du eigentlich PayPal?
Habe ich.
Echt? Dann schiebe ich dir da mal ein bisschen Geld rüber.
Ach, danke. Das ist lieb. Nee, das war wirklich sau viel Arbeit.
Ich
war noch nie so angestrengt. Ich habe, glaube ich, eine ganze Woche daran gesessen, Tag für Tag diese Scheißhefte gewälzt. Und das stellt man sich ja so witzig vor. Ich meine, jemand wirft dir Bravos hin, oh geil, ne? Was gibt's denn Besseres? Aber wirklich jedes einzelne Heft aufzuschlagen und diese Fragen zu lesen, das Blöde ist, manchmal steckt eine ganz coole Frage hinter einer ganz langweiligen Überschrift. Deswegen empfiehlt es sich dann immer, den ganzen Text zu lesen, bevor man sie verwirft.
Ja.
Naja, wie dem auch sei, ich habe jetzt 20 Fragen rausgefischt aus diesem, soll ich eigentlich noch was erzählen, seit wann es diese Sendung hier gibt?
Ja, mach doch mal.
Wir machen jetzt Dr. Sommer Spezial, machen wir ja schon sehr, sehr lange, und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, seit 2013 haben wir das jedes Jahr gemacht. Und was machen wir da? Wir lesen einfach alte Fragen an Dr. Sommer und reflektieren sie. Das heißt, wir beantworten sie nicht, weil die wurden ja beantwortet von Dr. Sommer. Genau, und zwar zeitnah. Und das ist ein bisschen Lame, wenn wir jetzt 30 Jahre später, 40 Jahre später da mit einer Antwort ankommen. So nicht.
Interessant war übrigens auch in dieser ZDF-Doku, wie sich das gewandelt hat, weil der erste Dr. Sommer, der hat das ja echt noch richtig ernst gemeint. Und dann hat sich das aber irgendwie verselbstständigt, so dass da dann auch immer so diese Softporno-Bildchen dazu kamen und dass er in so eine, ja, hier guckt mal Kinder, hier ist Sex und sowas, ja, überführt worden ist. Und daraufhin hat der Ur-Dr. Sommer gesagt, nee, den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Und dann erst ist das Dr. Sommer-Team eingesetzt worden. Ich sag dir, guck dir diese Doku an.
Ich habe dazu auch einen Textbeleg, hör zu.
Ja.
Ab dem 20. Oktober 1969 beantwortete Martin Goldstein, und der war Arzt, Psychotherapeut und Religionslehrer, unter dem von der Redaktion erdachten Pseudonym Dr. Jochen Sommer Fragen der Jugendlichen rund um deren Sexualität. Und jetzt kommt's. Goldstein hatte sich mit der Publikation, anders als bei Schmetterling, als Jugendaufklärer einen Namen gemacht, auch weil er bis dato tabuisiertes Vokabular wie Glied oder Scheide verwendete.
Glied.
Ja, das war mal echt ein Skandal. Aber gut, wollen wir nicht länger labern, sondern vielleicht mal hier zum zu unseren Fragen kommen. Wir machen das immer so, ich tue immer die Fragen abtippen und in blau und rosa markieren. Blau ist natürlich für die Jungs, rosa ist für die Mädchen. Und du liest die blauen Fragen und ich lese die pinken Fragen und beantworten, kommentieren tun wir sie beide.
Na dann, sollen wir uns wie Rockstars anziehen? Unsere beiden Freundinnen haben immer etwas an uns auszusetzen. Sie möchten, dass wir wie die Rockstars ausschauen. Leider erlauben uns unsere Eltern diese Haarlänge nicht. Wir wollten diesen Missstand durch überaus poppige Kleidung, geblümte Hosen, auffällige Hemden und so weiter wieder wettmachen. Aber auch hier streiken unsere Eltern. Was können wir tun? Wir möchten unseren Freundinnen doch gern gefallen. Zwei Jungen, 13 und 14, aus Oldenburg.
Ja, ihr kleinen Opfer.
Was ganz lustig ist, weil wenn du dir heute 13, 14-jährige Jungs anguckst, die haben alle lange Haare, weil die das irgendwie total toll finden, lange Haare haben.
Ach so, ja, das sind diese Trans-Jungs. Also die zu, von ihren Eltern zu solchen herangezüchtet.
Boah, du bist so kaputt, ey. Alter Vater. Nee, überhaupt nicht, die haben da Bock drauf. Also sie wollen kleine Jungs sich die Haare lang wachsen lassen. Und
ich denke,
wie seht ihr denn aus? Lumpenpack.
Ich weiß, dass es so ist. Ich habe ja vor 10, 15 Jahren tatsächlich die Eltern bezichtigt, dass sie halt so kleine, ästhetische Hippie-Jungs haben wollen, mit denen sie dann vor ihrem Wohnwagen posieren, weißt du, mit so Instagrammable-Ansichten von ihrem schönen Leben. Aber mittlerweile kenne ich tatsächlich selber ein paar Jungs, die lange Haare haben, die sie sich noch nie haben schneiden lassen, mittlerweile auch schon in der Pubertät sagen, hey, das ist geil, das gefällt mir und ich fühle mich halt so, wie ich drauf bin.
Einmal davon abgesehen, dass ich damit persönlich, ich habe Probleme mit Haaren. Ich finde Haare grundsätzlich fragwürdig. Ich denk dann auch immer so, boah, das wäre mir so zu viel Arbeit, auch mich um lange Haare zu kümmern.
Ja, und wie scheiße das auch im Sommer ist.
Ja, Nee.
Ja, und was ich halt total interessant finde, ist, dass dieses Phänomen Rockstar komplett verschwunden ist.
Stimmt.
Also das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell.
BTS?
Nein, das ist ja Boyband. Das ist ja ganz was anderes von der Attitüde. Weil ich meine jetzt so den typischen Rockstar, den du erkennst an einer überdimensionalen Insektensonnenbrille, Leopardenmantel. Also
in
so
Bierdosen beißt, wenn er Durst hat, genau.
Ja, genau. Mit so Plateauschuhen, irgendwie voll die gottartige Erscheinung, wo ich halt als Teenager gleich in Ohnmacht gefallen wäre vor Verliebtheit und mir heute denke, oh Gott, was für ein anstrengender Freak, wenn ich so einen an der Bushaltestelle sehe. Und diese Art von Rockstar ist irgendwie auch total in Verruf gekommen durch die MeToo-Debatte bestimmt auch. Also das waren ja damals diese Männer, die haben ja damit kokettiert, dass sie Groupies haben. Ja. Und es war auch cool, selber Groupie zu sein. Und diese Mentalität, ich glaube, die ist komplett verschwunden aus der Gesellschaft.
Ich weiß gar nicht, ob so etwas gar nicht mehr
attraktiv gefunden wird.
Meinst du, ist es aus der Gesellschaft verschwunden oder ist es nur aus der Rockmusik verschwunden? Weil guck dir mal die Fanbase von BTS an. Gut, BTS würden jetzt nicht hier so jeden Abend 7 Groupies mitnehmen, ne? Das würden die nicht bringen. Aber ich glaube, die Groupies würden das durchaus so sehen wollen, wenn das passieren würde.
Definitiv. Ja, definitiv. Aber Das sind ja die BTS-Jungs, ich bitte dich. Das ist eine ganz anderes Verständnis von Männlichkeit.
Ja.
Als es bei den Rockstars der 70er, 80er Jahre der Fall war.
Ja, absolut. Wobei die Frage ist, ob die damals, naja gut, die haben halt so hart getan, ob die wirklich so hart waren, ist dann ja auch mal die Frage, ne?
Ja, also das ist ja, es ist ja bekannt zum Beispiel, dass Black Metal Fans so die allerliebsten sind, also die allerschilligsten. Also mehr so Panda-Bären als diese Kiss-Fratzen, die sie da selber in sich sehen wollen. Naja, ja, auch diese geblümten Hosen, die schreiben diese zwei Jungs, die schreiben von geblümten Hosen, die waren ja auch nicht ganz maskulin, diese Rockstars, wenn du dir die Led Zeppelin-Fotos anguckst, ja. Das waren ja Prinzessinnen im Grunde.
Ja, aber geblümte Hosen hatten die nicht, ne? Die hatten schon so eher Nietenhosen.
Meinst du, die hatten Nietenhosen? Also der Hippie-Ära, das sind schon, klar, also stell mal vor, du musst dich in den 90ern als Hippie verkleiden, da gehst du doch in so einen Secondhand-Laden und kaufst dir eine geblümte Schlaghose, oder?
Ja, aber haben die Rocker die angehabt oder waren das andere?
Ich könnte es mir vorstellen.
Ich weiß also, gar nicht.
Also so ganz abwegig finde ich das jetzt nicht. Aber das sollen uns hier die Zeitzeugen berichten. Genau, wir haben ja genug 80-, 90-Jährige unter den Hörern, die halt noch Safe for Work als MC kennen.
Kommen wir zu den Ausländern.
Uns quatschen Ausländer an. Wir sind vier Mädchen, 14 bis 15 Jahre alt. Wie sollen wir uns verhalten, wenn einen Ausländer anquatschen oder sogar verfolgen? Uns verfolgten kürzlich zwei Ausländer. Wir gingen einfach schneller zur Schule und unsere Lehrerin verscheuchte sie. Und unser Rektor half dabei.
Der Gabi Ausländer. 15,
der Gabi 15 aus Heilbronn.
Von wann ist das, um Himmels Willen? Der
das
Ausländer.
Ist, ich glaube, das ist von 1974.
Das ist so... Es hat sich so viel nicht getan, ne? Der Ausländer ist immer noch eine Zuschreibung. Der führt nichts Gutes im Schilde.
Ja,
ist nicht weiß,
genau.
Der führt nichts Gutes
das
im Schilde.
Hat mich
dabei wissen wir ja seit diesem Typen, seit NSFW wissen wir, und zwar von diesem Typen aus Wien, das ist ein Mensch wie du und ich, der Ausländer.
Ja, das hat, ich bin auch, also ich habe mir gedacht, mein Gott, das stimmt, so dieser Begriff Ausländer und Asylant, die sind ja nicht mehr hoffähig, salonfähig, so redet man einfach
Na,
nicht
sie
mehr.
Funktionieren nicht mehr, damals haben sie noch funktioniert, ne? Anfang der 70er Jahre, da hattest du im Grunde keine, ich sag mal, indigene, nicht weiße Bevölkerung, die wir heute haben.
Ja, genau. Und der Ausländer, das war ja geradezu eine Kategorie.
Ja.
Das war eine Kategorie, die den Ausländer unterschied von der Gesamtbevölkerung. Und das war immer so dieses gefährliche, zu verscheuchende, potenziell zwielichtige, was man unbedingt von der Jugend fernhalten musste und gleichzeitig ging das natürlich mit so einer Faszination einher. Also ich weiß noch, in meiner Jugend hieß es immer, also wenn die Marcella mit einem Ausländer ging, ne, da hat man die schon so ein bisschen mit Respekt angesehen.
Stimmt.
Also wow, die traut sich was.
Stimmt. War in den 80ern tatsächlich auch noch so. Da gab es auch einen Typen, Musa hieß der, der sah unfassbar gut aus. Ich weiß gar nicht, was für ein Ausländer das war. Irgendwie so Persien, so die grobe Richtung, sag ich mal. Also Morgenland. Irgendwie.
Ja.
Und das war halt auch immer so, scheiß Ausländer da hinten. Aber ey, krass, ey, mit dem rumhängen ist jetzt...
Ne, so Neid.
Eigentlich wollte man mit dem rumhängen. Genau, eigentlich wollte man mit dem abhängen, aber er war ja ein Ausländer. Und das weiß man ja, die Italiener zum Beispiel, die hatten ja immer Messer dabei, immer.
Ja klar, Messerstecherei. Antonio ist wieder unterwegs.
Unfassbar, ey. Und heute ist das aber eigentlich auch nur wesentlich subtiler, ne? Heute sind es dann halt nicht die Ausländer, sondern heute sind es halt die Moslems oder der Araber.
Ja. Also dieser Begriff Ausländer, das hat mich total fasziniert, wie breit der technisch gesehen ist. Ausländer meint ja einfach nur einen Menschen aus einem anderen Land. Aber wie vorstellungsmäßig eingeengt dieser Begriff ist.
Nicht weiß.
Du stellst dir diesen Ausländer ganz genau immer als Nicht-Weißen vor. Immer aus irgendeiner Peripherie von Europa oder so, ja. Also genauso wie der Begriff Zigeuner, da meinst du ja auch nie jemanden aus Rumänien oder so, sondern du meinst immer den in diesem Zigeunerwagen, der im Wald kampiert und Hühner spielt.
Und aber auch immer so, genau, Hühner spielt und immer so ein bisschen abgerissen aussieht, abgerissen, verschlagen, so, ne?
Ja.
Ja, krass. Bin mal gespannt, ob wir das irgendwann mal überwunden kriegen.
Mhm.
Obwohl selbst solche historisch großen Einwanderungsländer wie die USA, überwunden haben die das auch nicht. Die scheinen mir nur, manchmal habe ich den Eindruck, einen erwachseneren Umgang damit schon gefunden zu haben.
Ja. Ja, aber denk doch mal, also wäre heute so eine Frage möglich gewesen? Die kann man doch wirklich eindeutig als historisch identifizieren. Aber ich befürchte eben, dass es nur oberflächlich so aussieht. Man kann halt sagen, ja, sagt man halt nicht mehr, ne? Also ja. Land, Ausländer sagt man nicht mehr, aber dafür sagt man andere Sachen.
Naja, was würde denn heute? Wir sind vier Mädchen. Wie sollen wir uns verhalten, wenn einen die Araber anquatschen?
Ja, ja, halt genau.
Genau das Gleiche. Ne?
Die Flüchtlinge anquatschen. Oder die Typen halt mit Migrationshintergrund, ja.
Na, die Flüchtlinge sind ja wirklich ein Riesending. Da gab es ja diese Geschichte so, ja, meine Tochter oder die Tochter von meiner Nachbarin, das ist ja nie die eigenen Kinder, sondern die Tochter von meiner Nachbarin, die kann ja nirgendwo mehr langlaufen, ohne dass da irgendwie so Flüchtlinge schön Ficky-Ficky sagen und so.
Ja.
Ist wahrscheinlich nie passiert oder einmal passiert. Und
ja.
Das hat sich
ja, sowas passiert halt. Das ist halt.
Das sind halt Jugendliche.
Ja.
Und es sind Jugendliche und es sind halt, ich habe schon immer gesagt, wir haben kein Ausländerproblem, wir haben ein Assi-Problem. Das ist einfach ist eine Milieufrage. So, und wenn du einwanderst, wanderst du halt immer eher in die geringsozialisierten Schichten ein.
Ja.
So, und da wird sich wahrscheinlich so benommen. Ich habe auch oft, ich wohne ja jetzt hier also in meiner Gegend, also alles, was hier bei mir nicht weiß ist, ist in der Regel irgendwie so türkisch-arabisch. Das heißt, die Assos, die hier mit ihren Autos scheiße fahren, sind halt alles Türken und Araber. So. Wenn du aber nach Marzahn-Hellersdorf gehst, ja, wo lauter weiße Assos wohnen, ja, da fahren halt lauter Weiße genauso bescheuert wie die Türken und die Arabs hier bei mir.
Mhm.
Und das ist der beste Hinweis darauf oder sogar Beweis dafür, dass das keine landsmannschaftliche Eigenart ist oder so. Das ist, ja.
Ja.
Ich möchte jungen Leuten helfen. Ich möchte jungen Leuten in meinem Alter oder Jüngeren helfen. Manche Bravo-Leser kommen ja auch aus Wuppertal. Ich bin zwar kein Psychologe, aber ich meine, wenn andere einen Menschen zum Reden haben, zum Beispiel mich, würde ihnen alles leichter fallen. Wäre es möglich, dass sie mir Adressen von Jugendlichen, die sich an sie wenden, zuschicken? Ich könnte dann mit ihnen in Kontakt treten. Werner, 17, aus Wuppertal. Er hätte auch Mädchen schreiben können, ne?
Adressen von Mädchen. Ja, Werner, tut mir so leid. Der ist so scheiße creepy und der ist sich seiner Wirkung nicht bewusst. Der ist komplett ahnungslos. Ja.
Nee, komm, red doch mit mir.
Nee, weißt du, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, also man will dem ja nicht gleich ganz Böses unterstellen. Aber, also wenn ich wohlwollend wäre, was ich ja nicht bin, ja.
Ich wäre heute schon gelernt.
Wohlwollenderweise würde ich sagen, der will halt jemanden, mit dem er über Probleme reden kann und nicht nur über das Wetter. Ja, das ist halt so ein nachdenklicher
Probleme
Jugendlicher,
Lebens,
der gerne
genau.
So küchenpsychologische Gespräche führt.
Der kann natürlich, auch sein, dass der einmal zu oft gesagt gekriegt hat, Sex ist keine gute Idee, aber mit dir kann man so gut reden, das will ich mir nicht kaputt machen. Kann natürlich auch sein, dass ich denke, okay, dann mache ich jetzt daraus halt irgendwie ein Gewerbe.
Ja, also was ich ja geil finde, es gibt noch eine andere Rubrik in der Bravo, die ich wahnsinnig gerne durchforste. Leider hatte ich jetzt auch keine Zeit dafür, aber das sind ja die Brieffreunde-Gesuche.
Ja.
Die sind echt cool.
Ja.
Und da finde ich, also letztens habe ich da jemanden gefunden aus Grevenbroich 4, weil früher, bevor es die neuen Postleitzahlen gab, hatten die Städte noch so eine Zahl dahinter. Und der schreibt so, wer hat Lust, einem coolen 15-jährigen Boy zu schreiben? Hobbys, Fußball, Handball und Mädchen aufreißen. Schreibt bitte mit Fotos an Armin S. Weißt du? Und da denke ich, ich will den kennenlernen. Und da habe ich mir oft gedacht, ey, wenn die da mit Adresse drinstehen, man müsste eigentlich mal hinfahren und klopfen und gucken, ob da noch jemand wohnt.
Was ist eigentlich aus dir geworden, Armin?
Genau, was ist aus dir geworden? Ja. Wie siehst du denn eigentlich heute aus?
Ja.
Und was hat dich damals dazu bewogen und was hast du eigentlich für Antworten gekriegt?
Das wäre wirklich mal spannend. Wobei so Gesuche nach Brieffreundschaften ist ja im Grunde nichts anderes, als dann irgendwie ja in einen Chatroom, also einen Chatroom zu betreten, um da mit Leuten sich irgendwie auszutauschen.
Ah, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Ich habe mal eine Anzeige im Metal Hammer aufgegeben. Und ein halbes Jahr später kam ein riesen Batzen von Briefen bei mir an. Und die kamen allesamt von Creeps.
Ja,
und ich habe mich totgelacht über jeden Einzelnen. Ich habe keinen einzigen beantwortet.
Hast du damit gerechnet, dass solcherlei Briefe kommen? Oder hast du gedacht, mal gucken?
Nö, ich habe das aus Spaß gemacht. Okay. Ich habe damals alles aus Scheiß gemacht. Ich wollte tatsächlich mal gucken, was dann kommt. Was passiert, wenn ich das und das mache?
Aber ich kann mir das trotzdem sehr gut vorstellen, dass man sagt so, hier, guck mal, ich wohne in Hamburg, ich kenne in München niemanden, ich guck mal, vielleicht finde ich ja eine Brieffreundschaft in München.
Ja.
Und vielleicht entwickelt sich ja daraus dann auch, weiß ich nicht, irgendwie eine Art von Beziehung, wo man sich mal besuchen geht oder so.
Mhm.
Also vielleicht bin ich zu wohlwollend, kann natürlich auch sein.
Ja, die wollen ja alle Fotos, auch Armin, der schreibt mit Fotos ja. An Armin S.
Ja, dann schickst du also ein Foto hin, bist irgendwie so ein Junge, also erst dann heterosexuell, du bist ein Junge, auf den er nicht schnell antwortet, der halt nie, ne? Genau wie du, ja. Alexander.
Okay. Oh, meine Frage.
Ja, eben darum.
Scheintod, das macht mir Angst. Ich habe einen Artikel über.
Tischrücken.
Artikel über Scheintod gelesen. Heute sehe ich ein, dass ich ihn nicht hätte lesen sollen. Ich bin nämlich sehr empfindlich und jetzt muss ich fast jeden Abend, wenn ich mit im Bett liege, daran denken, dass ich vielleicht später mal lebendig begraben würde. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich graule mich doch furchtbar. Bitte helfen Sie mir. Ute 17 aus Walderstadt.
Ich graule mich, gefällt mir sehr schön.
Ich graule mich furchtbar. Oh, wie es mich gruselt.
Mich grault. Mich grault vor dir. Ist das nicht ein bisschen alt? 17 ist doch ein bisschen alt, um sich sowas reinzuschrauben, oder?
Ich habe mich in sowas reingesteigert, da war ich 11 oder 12.
Ja, sowas höchstens.
Vielleicht höchstens 13. Das ist so dieses Alter, wenn einem zum ersten Mal klar wird, dass das Leben nicht nur Zuckerschlecken ist. Dass es schlimme Dinge gibt in der Welt, gegen die man machtlos ist. Dass der Tod jeden trifft. Das ist, glaube ich, das Alter, wo man typischerweise darüber nachdenkt und auch leidet. Dann ist es auch wahrscheinlicher, dass die Großmutter stirbt oder der Großvater und man da entsprechende Ängste entwickelt. Ich finde Ute auch
sogar
super
noch,
lame, also in dem Alter noch.
Heute sogar noch viel früher. Also ich kenne das so eher so von, weiß ich nicht, so 8, 9, 10-Jährigen und so.
Ja.
Das ist eigentlich ein bisschen seltsam. Aber das sind so, ich meine, du hast halt, das sind halt wirklich auch immer diese Hinweise auf die schlechte Informationslage in diesen Zeiten. Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwann aus den 70ern oder so.
Ja.
Gut, jetzt in Walderstadt hat es mit Sicherheit eine Bibliothek gegeben, da hätte man hingehen können und sich ein Buch über sowas ausleihen können oder mehrere Bücher und sich das drauf schaffen. Heute, wenn du sowas hörst, sagst du halt, ja, da gucke ich mir mal an und kannst dann, wenn du halbwegs medienkompetent bist und nicht den Scharlatan im Netz auf den Leim gehst, findest du halt genug Informationen, die dir jegliche Angst und Sorge davor nehmen. So.
Ja.
Und das hattest du damals halt nicht. Ne? Damals hast du irgendwas gelesen, hast gesagt, boah, krass, ich weiß noch, es gab, da war ich, keine Ahnung, 16, 17 oder so, ich hatte schon immer Übergewicht. Und irgendwann kursierte dann mal eine kopierte Liste mit so einem Diätplan, also die dritte Kopie von der dritten Kopie, ne, so kaum noch leserlich. Und einfach nur so mit Schreibmaschine oder was ich frühen Druckern ausgehe, ich weiß gar nicht mehr. Max-Planck-Institut für Ernährung, Doppelpunkt. Das ist so, stand dann halt da drüber. Und alle so, oh, das ist vom Max-Planck-Institut für Ernährung.
Ja. Oh mein Gott.
Oder heute auch sagen wir, Entschuldigung, gibt's das überhaupt?
Ja.
Ja, das hat sie damals halt echt viel und da ist sie darauf reingefallen. Ne?
Ja, absolut. Und ich habe auch sofort an Aberglauben gedacht.
Ja.
Es gibt ja diesen alten Aberglauben, der nicht nur in den Karpaten grassierte, dass man zum Beispiel einem Toten unbedingt einen Pflock durchs Herz jagen muss, weil er nämlich sonst zum Wiedergänger wird. Das ist ja auch eine saugruselige Vorstellung. Stell dir mal vor, die Oma liegt im Sarg, also der Sarg ist irgendwie zu Hause aufgebahrt. Du willst sie mal besuchen, wirst mal gucken, nur mal reingucken, weißt du, und auf einmal steht die Alte auf. Das ist ja gruselig ohne Ende. Und ich persönlich habe mir damals gedacht, ich bin voll für diese Pflock-Geschichte. Also ich wollte jeden pflöcken, der tot war. Ja, auf jeden Fall. Naja, aber wie gesagt, das kommt natürlich alles aus der Unwissenheit.
Ja.
Und,
Aberglaube ist ja dann sowieso unter Jugendlichen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war Aberglaube ja auch weit, darum sagte ich eben Tischerücken.
Ja, das voll, macht mir, das haben
also
ja alle
Gläserrücken,
gemacht,
meine ich, Tischerücken.
Geisterseance ja, und so, wir haben das auch, wir haben auch die Seele von Elvis beschworen auf dem Schulhof, lauter so ein Scheiß.
Habt ihr denn dann auch irgendwann rausgekriegt, woran das liegt, dass das Glas über den Tisch wandert, weil das haben wir sehr früh rausbekommen und haben dann ernsthaft Schabernack gemacht, das war ganz schön, Marco.
Nee, wir hatten, weißt du, das Blöde war, bei uns hat der Rallye-Unterricht alles aufgefangen. Der hat uns in dieses Thema sehr wissenschaftlich eingeführt. In Rallye, da waren dann keine Fragen mehr offen.
Rallye hat bei mir, glaube ich, am ersten Schultag nach meinem 14. Geburtstag ab. Da hat das nicht mehr stattgefunden. Mhm. 14 geworden, ins Sekretariat gegangen, hiermit melde ich mich vom Religionsunterricht ab. Zack, Freistunde. Damals hat man dafür noch Freistunden bekommen.
Oh, cool.
Ja. Wenn das.
So ein No-Brainer.
Ja, total, ja klar. Willst du lieber einen Religionsunterricht oder Freistunden? Freistunden. Für welches Mädchen soll ich mich entscheiden? Vor 3 Wochen lernte ich ein nettes Mädchen kennen, mit dem ich gerne gehen möchte. Ich habe aber schon eine Freundin, mit der ich seit 2 Jahren in Verbindung stehe. Sie arbeitet in einem Nachtlokal und tritt dort auf und wohnt weit weg. Deshalb sehen wir uns nur alle Vierteljahr einmal. Gehe ich mit der ersten Freundin, ist die zweite beleidigt. Gehe ich mit der zweiten, ist die erste beleidigt. Da ich mit beiden schon intim war, kann ich mich schlecht zwischen ihnen entscheiden. Schreibt Reinhard, 17, aus Königstein im Taunus.
Der hat meinen höchsten Respekt, dass er eine Prostituierte als seine Freundin bezeichnet, aber why not?
Ja, vor allen Dingen, macht die sich nicht strafbar, einen 17-Jährigen auszunehmen? Zahlt
er? Natürlich tut sie das. Also, oh Mann, ey.
Ich wüsste, jetzt, das ist auch so ein Fall. Reinhard aus Königstein im Taunus. Den müssten wir mal aufsuchen, also den müssten wir finden und fragen, Alter, wie bist du an die Prostituierte geraten? Wann hast du festgestellt, dass es eine Prostituierte ist? Ja. Was hat dich der Spaß gekostet?
Keine
so in der
heiße
Summe?
Frau.
Das ja. ist echt irre, ey. Oh Mann. In Verbindung stehe.
Ja. In Verbindung stehe, wo ich das gelesen habe, dachte ich, oh, jetzt kommt was. Aha, Nachtlokal.
Alter. Gut. Aber so, allein diese Frage ist doch irgendwie schon Wahnsinn. Fragt man sich sowas mit 17? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich mir solche Fragen gestellt hätte.
Diese Anspruchshaltung finde ich echt krass. Ich meine, der scheint ja wirklich davon auszugehen, dass es im Grunde sein gutes Recht ist, 2 Freundinnen zu haben. Und
Stimmt.
jetzt nerven die halt, ne? Die nerven gegenseitig, weil die eine sagt, ich bin beleidigt, weil du mit einer anderen und so. Und das ist ja eigentlich sein Problem. Der fragt sich, was mit denen eigentlich nicht stimmt.
Naja, bei der Prostituierten kann ich das sagen, weil spätestens, wenn er mit der anderen zusammen ist, fällt ihm auf, dass das alles auch kostenlos geht.
Ja. Oh Mensch, Reinhard.
Ja, hoffentlich ist es gut gegangen, Reinhard.
Ja, ich habe auch eine Frage aus dem verkorksten Liebesleben. Hat die Liebe mit einem älteren Mann Folgen? Ich habe mich in einen 51 Jahre alten Mann verliebt. Ich lernte ihn auf einer Party kennen. Er gefiel mir nach wenigen Minuten. Er tanzte ein paar Mal mit mir und wir trafen uns auch später noch öfters. Bei unserer letzten Verabredung gestand er mir, dass er mich liebt und mit mir intim werden möchte. Ich möchte das auch. Aber darum muss ich von Ihnen wissen, ob die Liebe mit diesem Mann noch Folgen haben kann. Ein Mädchen 17 ohne Ortsangabe.
Davon kann man schwanger werden, Mädchen 17.
Ich, unglaublich, also... Ja.
Aber möglicherweise bleibt ihr sehr lange zusammen, weil ne, der Typ wird nicht jünger und darum dann auch nicht begehrenswerter. Das heißt, wenn er es gut anstellt, das alte Ferkel.
Ich finde das unglaublich, dass dieser Mann überhaupt existiert. Ich meine, klar, solche Leute existieren. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, also nicht direkt, aber indirekt, also ein Mädchen aus meiner Klasse. Die war mit 11 mit einem 30-Jährigen zusammen.
Wow.
Zusammen.
Hat der die angepackt?
Ja. Alter. Also sagen wir mal, er stand mit ihr in Verbindung. Und wie die das gefeiert hat. Die hat das auf dem Schulhof rum erzählt. Die fand das einfach mega toll. Sie fühlte sich begehrenswert. Sie kam mit Kajal in die Schule. Sie war super stolz darauf, dass sie schon im Alter von 11 Jahren einen Freund hat und dann einen Erwachsenen. Und das war dann super, super bitter, wo wir uns unterhalten haben, als wir dann später befreundet waren miteinander, da waren wir beide so 17, 18 und sie hat mir gestanden, dass der im Grunde alle ihre Schwestern missbraucht hätte. Das war so ein Freund der Familie und das war eine ganz große Familie, das waren 10 Kinder und 5 Schwestern und die hat er halt alle befummelt im Wald und das ist unglaublich und einige fanden das halt scheiße und einige fanden es super, also ja. Unglaublich, solche Stories.
Ja, und solche, sowas gibt's halt immer und immer wieder. Also, das ist, interessanterweise gibt's halt auch immer wieder Männer. Ich kenne nur Männer, die dann darüber diskutieren wollen, was denn jetzt das Problem ist. Also klar, mit 17, 51, das ist ja irgendwie noch nachvollziehbar. Aber auch 21, 51 ist genauso ein Problem.
Ja.
Weil, und das ist ja eigentlich ganz schön. Ich habe noch nie mit einer Frau darüber diskutieren müssen, was daran denn bitteschön das Problem sein soll. Ich halte das halt für Ferkelei, weil ich weiß mit Anfang 50 ganz genau, wie ich Kraft meines... Fängt gut an, ne? Wie ich Kraft meiner Lebenserfahrung, meines Auftretens, meines Bankkontos auf Frauen wirken kann, die mich eigentlich gar nicht begehren würden, wäre ich mit ihnen auf Augenhöhe.
Ja, so, das ist einfach Machtmissbrauch.
Das ist ein Machtverhältnis und es ist Machtmissbrauch. Da gab es auch vor bestimmt wieder 10 Jahre her oder sowas, gab es doch nicht sogar mal so einen CDU-Politiker, der auch irgendwie 35 Jahre Jüngere hatte und auch gesagt hat, aber wir lieben uns doch und bla. Wo ich auch, das geht halt nicht. Das ist Machtmissbrauch. In die andere Richtung ist das übrigens auch sowas Ähnliches wie Machtmissbrauch. Ich glaube, dass junge Männer ein bisschen anders auf ältere Frauen reagieren, aber letztendlich ist es auch ein Machtmissbrauch. Also du bist
also
halt fasziniert.
Also meinst du so Heidi Klum, Bill Kaulitz?
Sowas. Wobei die sind, glaube ich, sogar noch auf Augenhöhe. Also weil das sind halt beides Weltstars. Ich glaube, die können das miteinander verhandeln, was sie da tun. Also denen kaufe ich das zum Beispiel durchaus ab. Nee, aber so was weiß ich, mit deiner Lehrerin oder irgendwie sowas, da geht halt von der älteren Person eine ungeheure Faszination aus, in die du dich verliebst oder in die du dich verlierst. Das hat aber wenig damit zu tun, dass da wirklich Liebe ist, also dass das, ne, diese Akzeptanz und was das alles ist. Weil in dem Moment, wo du natürlich dann auch aufhörst, als Sugar Daddy aufzutreten und da ein spektakuläres Leben zu präsentieren, in dem Moment bist du auch sofort so hässlich, wie du halt wirklich bist, ne?
Ja, was mich ja sehr, sehr freut, ist, dass der gesellschaftliche Umgang mit solchen Themen sich sehr stark verändert hat.
Ja.
Also darüber, wie das betrachtet werden muss.
Mhm.
Was mich absolut sprachlos gemacht hat, war, als ich beim Wälzen dieser Bravos auf eine Frage stieß und die Antwort gelesen habe. Und zwar war das Problem des Mädchens, dass sie meint, ihr Patenonkel hätte sie vergewaltigen wollen. Der wäre irgendwie in ihr Zimmer gekommen, hätte sich auf sie draufgelegt, hätte sie küssen wollen und so.
Mhm.
Und weißt du, was dieses Arschloch ihr geantwortet hat? Dass sie sich freuen soll, dass sie von einem Mann begehrt wird.
Wow.
Das fand ich ungeheuerlich. Also schon, ne, ich habe Verständnis, dass du das nicht mochtest. Es werden auch Männer kommen, bei denen du es willst. Aber bis es soweit ist, kannst du dich darüber freuen, dass du von einem Mann begehrenswert gefunden
wurdest. Üb doch mal ein bisschen.
Hm? Ja, genau. Wahnsinn. Und das war in den 70ern eine akzeptable Antwort in der Bravo.
Ja, Wahnsinn.
Scheißblatt.
Gehören Homosexuelle ins Bergwerk? Ja, natürlich gehören Homosexuelle ins Bergwerk. Was ist das für eine
Frage? Voll die Gay-Fantasy, oder? Voll die ganzen Schwulen
Stefan.
Im Bergwerk.
Kennst du Stefan?
Schwarz verschmiert.
Kennst du Stefan?
Nee, ich kenne Stefan nicht.
Stefan?
Soll ich den googeln?
Du willst Stefan, willst du, ich schicke dir einen Link. Das ist eine Figur aus Saturday Night Live. Und zwar der Nightlife oder Reporter, also der City Reporter, also New York City Reporter von Saturday Night Live, ist über 10 Jahre her.
Aha.
Und das war halt Bill Hader. Also ich weiß nicht, ob du den Schauspieler kennst, so, und der kann auch sehr gut andere Prominente imitieren. Und der hat halt so einen vollkommen exaltierten Typen gespielt, der immer so die Hände so vorm Gesicht hatte. Und der wurde dann halt immer gefragt, so, was können wir denn, also diesen Sommer, was können wir denn hier machen in New York City? Und dann hat er immer, New York's hottest club is Oomf, located right in the middle of the East River. This place has everything. Und er hat immer so total so gay, creepy Fantasies irgendwie erzählt, was die Familie in New York machen könnte. Und so, ist sehr, sehr schön. Und dann so, hey, Stefan, what have you done this summer? All of it. So, I've had a weird few years. Eine aberwitzige Figur. Das ist wirklich eine aberwitzige Figur. Der seine, vor allen Dingen erzählt, was in den Diskos los ist. Ja. It's that thing. Lass mal hören, it's that thing when midgets dress themselves in orange and white and you have to parallel park between them. Das war so richtig brutal, echt. Wirklich. Kommt in die, warte, ich muss das für die Shownotes auch mal aufschreiben,
oh
dass ich es davor nicht vergesse.
Meine Fantasie dreht gerade
durch. Das ist wirklich, wirklich krass. Und dann irgendwie nach ein paar Jahren ist es, glaube ich, sogar, darf man halt nicht mehr Midgets sagen. Man sagt es halt nicht, ja. Und sagt dann allen, it's that thing when little people. Und der muss halt, also sein Handmove ist, dass er immer so ein Dach unterhalb seiner Nase baut. Irgendwie.
Ja, ja, ja.
To keep your secrets. Ja. Und der muss aber auch die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob der das irgendwie prima vista auf dem Teleprompter hat, was er da erzählt, aber der muss halt die ganze Zeit so fürchterlich lachen über den Schwachsinn, den er erzählt. Gestern habe ich mich mit meinem Vater über Homosexualität gestritten. Er war der Ansicht, dass man solche Leute ins Bergwerk schicken oder verjagen sollte. In meiner Welt ist das das Gleiche. Naja, ich meine aber, dass das auch Menschen sind, die ein Recht auf Leben haben. Denn es ist doch so eine Art Krankheit, homosexuell zu sein, oder? Mein Vater meinte, man könne sie durch... Mein Vater meinte, man könne... Mein Vater meinte, man könne... Mein Vater meinte, man könne sie durch Operation heilen. Aber würde das nicht eine Unmenge Geld kosten? Die Leute können doch nichts dafür. Wer hat nun recht? Fragt Harald, 15, aus Frankfurt. Oh Gott. Operation, das ist ja wirklich das Absurdeste, was ich da je... Das ist ja noch absurder, als es wegzubeten, wie so manche Fundi-Christen das gerne machen würden.
Ja.
Gehören die heute eigentlich immer noch ins Bergwerk in solchen Milieus? Oder haben wir das hinter uns?
Definitiv. Nicht in Polen, weil da haben ja alle immer im Bergwerk gearbeitet. Also zumindest in Oberschlesien. Ja. Da will man die nicht haben.
Na, aber ich glaube auch, dass also Haralds Vater meint damit nicht irgendwie Arbeitslager, sondern die sollen mal richtig arbeiten gehen, dann kommen die auf andere Gedanken. So, ne?
Ja. Ja, die sollen mal was Männliches machen. Mhm. Arbeiten halt.
Genau, das ist Zuländer, ne?
Und
Zuländer hast du auch nicht gesehen?
Nee. Okay.
Ja, Ben Stiller-Film, super. Ich schreibe das.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte sagen, genau, in dem Milieu, das ich halt aus Polen kenne, dann heißt es immer, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Entsprechung dafür gibt, dass diese Leute sich heilen lassen sollen,
ja, genau.
Oder dass sie eine Therapie machen sollen,
ja, genau.
Das so. Und ich finde, das ist so ekelhaft, weil das ist nämlich nicht dieses, hey, du hast ja offenbar ein Problem und ich sehe, dass du leidest, vielleicht solltest du mit jemandem darüber reden.
Mhm.
Also so, dass man niemand wirklich Gutes wünscht, sondern dieser Vorschlag, doch eine Therapie zu machen oder sich heilen zu lassen, der meint eigentlich nur, du bist eine Zumutung für die Gesellschaft,
genau.
So wie du bist.
Ja, das postuliert halt eine Norm.
Und wenn du dich nicht änderst, finde ich dich ekelhaft und stigmatisierungswürdig.
Ja, das postuliert eine Norm und von der ist nicht abzuweichen. Und falls davon abgewichen wird, wird halt geheilt.
Ja.
Ja, und ob das jetzt eine Operation ist, dann werden wir dir die Schwulendrüse aus dem Gehirn amputieren. ob das eine Operation ist oder eine Therapie ist, ist letztlich, vielleicht meint er sowas sogar. Vielleicht meint er auch einen therapeutischen Eingriff dann halt, ja. Und das kenne ich auch, das kenne ich so gar nicht. Also das Schlimmste, was ich aus meinem Milieu kenne, ist, ich habe nichts gegen Schwule, solange die mich in Ruhe lassen.
Ja.
Was ja auch schon, ne?
Grenzwertig
was,
ist.
Naja, was die Schwulen im Grunde in denselben
Topf. Dass die einen ständig anbaggern.
Genau, was die ja in denselben Topf wirft wie den Ausländer, ne?
Ja.
Die haben ja so ein prinzipielles Verhalten. Genau, Schwule baggern einen ja ständig an. Vor allen Dingen die Frauen.
Ja. Ohne Scheiß, ich habe das von einer erwachsenen Person, habe ich gesagt bekommen, ich solle doch bitte keine Schwulen daten.
Weil?
Weil die AIDS haben.
Oh ja, stimmt. AIDS war ja auch am Anfang die Schwulenseuche.
Ja.
Dabei hat man nur daran gesehen,
Schlimmeres.
Wer keinen Sex hatte und wer Sex hatte damals. Das hat man an AIDS gesehen. Ja.
Weil er Waver ist, nennt ihn meine Mutter Friedhofsschleicher. Es geht um einen Jungen. Meine Eltern hatten nie etwas gegen meine Freunde. Doch gegen Thomas sind sie total, aber nur, weil er ein überzeugter Waver ist. Ich finde ihn toll und er respektiert mich. Meine Mutter aber nennt ihn immer Friedhofsschleicher und lehnt ihn ab. Das tut mir manchmal tierisch weh. Ich habe sogar vor, selbst ein Waver zu werden, aber nur bei dem Gedanken kriegt meine Mutter schon einen Anfall. Sie kann es mir doch gar nicht verbieten, oder? Vor ein paar Tagen war es besonders schlimm, da hat sie nämlich Thomas hinausgeschmissen. Nun will sie mich in ein Internat stecken, um mir die Flausen aus dem Kopf zu treiben, wie sie sich ausdrückt. Wie kann ich denn meine Mutter beweisen, dass Waver okay sind? Mona 14 aus Mösrath.
Vor allem, hast du da zufällig ein Datum dran stehen bei dir?
Leider nein, aber Waver, das muss 1984 gewesen sein, so ungefähr. Was, ja. Entweder 84 oder 87.
Na, eher 84. 87, da ging das ja schon.
War Wave schon vorbei.
Genau, okay. Ja, beziehungsweise hat man es da dann verstanden gehabt. Also das ja. Waver, okay. Ich habe gerade dieses Bild, weißt du, von diesen so alle schwarz angezogen und so hochtupierte Haare mit Zucker irgendwie, weil billiger.
Und dann diese spitzen Schuhe mit den Schnallen.
Schaschlikschuhe, genau.
Schaschlikschuhe, cool.
Und dann so auf der Tanzfläche immer so mit hängenden Schultern, hängendem Kopf, immer so zwei Schritte vor, zwei Schritte
ja,
zurück.
Ja, das ist, als würde man ein Grab schaufeln.
Genau. So, und wie kommen wir jetzt dahin, dass Waver okay sind?
Ja, krass, oder? Die sind nicht okay. Mit denen stimmt gar nichts.
Genau.
Ich wäre selber so einer. Und ich weiß, es ist absolut creepy, weil jeder in meiner Umgebung fand mich einfach nur creepy und komisch. Und ich nehme es niemandem übel.
Und wir haben The Smiths gehört und sowas und haben das gut gefunden. And if a double-decker bus
crashes into us.
Nee, das ist halt nicht geil. Also, das ist halt irgendwie. Und irgendwann hat dann ja Morrissey ein Album gemacht, das hieß You're the Quarry. Also du bist das Problem.
Ja,
und
da
habe ich auch gedacht, das hättest du Arschloch mir vor 20 Jahren mal sagen müssen.
Ja, aber warte, The Smiths, das waren doch kein Wave. Wave, also Dark Wave, also das war eher The Cure und Sisters of Mercy und
Stimmt, damals haben wir noch gedacht, Sisters of Mercy wäre kein Pop, ja. Bis ich dann das erste Mal Nizza App gehört habe, da wusste ich, dass Sisters of Mercy Pop ist.
Ah, okay.
Ja, ich habe ja so einen Scheiß auch gehört. Aber wir waren trotzdem eher Popper. Also wir sahen halt nett und lebensfroh aus.
Ja.
Naja, nett.
Ja, weißt du, das hat mich immer gewundert als Teenager und als junge Frau, dass diese Musik, also Darkwave, die ich sehr intensiv gehört habe, die hat mich so happy gemacht. Das ist einfach die wunderschönste Musik. Und die macht mich bis heute eigentlich einfach nur glücklich. Ja. Ich bin nicht traurig. Also das, was man immer den Leuten vorgeworfen hat, dass sie so Trauermusik hören, das hat auf mich überhaupt nicht zugetroffen. Das war einfach nur so ein Fliegen, Sphäre, Freiheit. Wunderbar, diese ganzen also Sinti-Teppiche.
Genau, diese Sinti-Teppiche und auch die Pop-Forks, die es dann so gab, so hier New Order, die ja aus Joy Division hervorgegangen sind, finde ich auch heute noch ganz, ganz tolle Musik.
Ja,
stimmt. Seine Schlamperei bringt mich zur Verzweiflung.
Das ist übrigens eine Frauenfrage, aber ich habe sie blau gemacht, weil es um einen Jungen geht.
Okay. Vielleicht können Sie mal einer Mutter einen Rat geben. Mein Sohn, 16, wohnt nur an seinen freien Tagen zu Hause. Er lernt Koch. Seine Schlamperei und Unsauberkeit bringt mich zur Verzweiflung. An den Jeans fehlt der halbe Hintern und unten hängen nur noch Fetzen. Pullis und Jacken stinken und von der Unterwäsche will ich ganz schweigen. Die Schuhe zieht er aus und an, wenn die Schnürsenkel noch zu sind. Eine Woche nach dem Lohn ist er blank. Körperpflege gibt's überhaupt nicht. Er müsste doch selber drauf kommen. Er will ja auch von mir als Mann behandelt werden. Frau Doris K. aus Bad Homburg vor der Höhe. Ja, wie macht man...
Ich finde das immer so krass, wenn Eltern Schlampigkeit ihrer pubertierenden Kinder pathologisieren. Weißt du? Emotionale Überforderung und Erschöpfung, das ist, was der Jugendliche spürt in seiner Pubertät. Und da kann man nicht von ihm erwarten, dass er sein Bett macht oder dass er Staub saugt oder dass er seine Bücher sauber ins Buchregal einsortiert.
Weiß ich nicht, kann man das nicht doch erwarten? Also kann man nicht erwarten, dass man, also eigentlich hat die Mutter ja vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren schon versagt, nämlich darin versagt, dem Kind beizubringen, dass es sinnvoll ist, Ordnung zu halten. Ich glaube, wenn man das sehr früh lernt, hat man hinterher auch überhaupt kein Problem damit, Ordnung zu halten.
Meinst du?
Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Weil meinen Eltern war immer sehr daran gelegen, dass ich mein Zimmer aufräume, ja, und dass immer alles aufgeräumt ist und dass immer alles sauber ist und so. Aber ich habe es einfach nicht gemacht.
Aber
ich
habe
es gehasst.
Haben Sie die
und vielleicht war das auch der Grund meiner großen Ablehnung, dass es halt so stark mir aufgedrückt wurde.
Aufoktroyiert, ja. Aber haben Sie dir auch erklärt, wie man das richtig macht? Haben Sie dir erklärt, warum es sinnvoll ist, sodass du selber verstehen konntest? Eben nicht, ne? Unsere Elterngeneration hat, räum dein Zimmer auf, wie sieht's denn hier aus?
Das ist so, das verstand sich scheinbar von selbst.
Genau. Und das tut's halt nicht. Und ich glaube, wenn man Kindern sehr früh schon beibringt, was der Sinn dabei ist, das Zimmer aufzuräumen. Du findest alles wieder, du kannst da durchlaufen, du trittst nicht ständig in Legosteine oder was weiß ich. Und denen halt auch erklärt, immer wenn du was benutzt hast, stell es wieder weg, dann findest du es auch wieder. Was diesen ganzen Scheiß, der eigentlich völlig normal ist und den wir heute uns von kleinen Japanerinnen erklären lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit so eine so eine ordentliche Grundstimmung in Menschen hineinprägen kann.
Ja.
Und vielleicht ist das, was sie da gerade erlebt, auch so eine Übergangszeit von früher hast du dein Zimmer aufgeräumt, weil es sonst nämlich ein paar um die Ohren gegeben hat. Aber jetzt gibt's keine Dresche mehr. Aber du hast noch kein Werkzeug gefunden, mit dem du das Kind trotzdem zur Ordnung anleiten kannst. Könnte ich mir so gut vorstellen.
Aber denk mal übers Aufräumen nach, wie sich das im Körper anfühlt. Und ich kenne kein schlimmeres Gefühl als ein unaufgeräumtes Zimmer und jetzt diese Überwindung aufzubringen, die Konzentration, die Bereitschaft.
Also, obwohl du genau weißt, dass es hinterher total geil ist, machst du es. Ja.
Und dass du dich wohlfühlen wirst, dass du dich nicht wie Dreck fühlen wirst, sondern ganz im Gegenteil, bist wie neu geboren. Aber trotzdem, die Überwindung ist groß. Niemand geht freiwillig in den Keller, in dem die Spinnen hängen und die Kakerlaken krabbeln, um da mit dem Lappen durchzuwischen. Das ist mal ganz drastisch gesagt. Das ist einfach ein Gefühl von, das ist Widerwille. Und in kleinerem Maßstab begegnen wir das halt immer beim Aufräumen des eigenen Arbeitszimmers, dass ich mir denke, ich werde schwach, bevor ich die Sache noch anpacken kann. Und denke mir, nein, besser wegsehen, besser irgendwie eine Decke drüber werfen und so tun, als wäre es nicht da.
Tür zu in die Küche setzen.
Ja, genau.
Ja.
Ich darf keine Posters aufhängen.
Posters?
Aufklebers. Ich habe Fotos und Stars in meinem Zimmer aufgehängt. Vater war immer dagegen. Eines Nachts kamen meine Eltern in mein Zimmer und rissen alles von den Wänden runter. Sie hatten gerade einen Film gesehen von verlotterten Jugendlichen und wollten nicht, dass ich auch so würde. Ich habe Mutter gesagt, dass das doch übertrieben gewesen wäre. Ich gehe ja auch nicht in deren Zimmer und nehme dort was ab. Sie wurde zornig und rief Vater und der wurde wütend und riss mich an den Haaren. Er hat immer eine extreme Meinung und will nie mit sich reden lassen. Ich habe schon mal angedeutet, dass ich mal ausreißen werde. Das ist uns egal, sagten sie dann. Wie kann ich mit meinen Eltern besser auskommen? Claudine, 13, aus der Schweiz.
Vor allen Dingen diese komischen Vergleiche lassen. Ich gehe auch nicht in dein Zimmer und mach da was kaputt. Ja. Natürlich machst du das nicht. Dann kommst du nämlich ins Heim.
Ja, genau. Aber ich find's schon krass. Ich meine, wie krass muss man drauf sein, um die Poster bei seinem Kind runterzureißen? Ach so, ja, die erklärt es ja. Die haben diese Doku gesehen. Das ist
genau, völlig überfordert.
Dass Jugendliche dann verlottert sind. Die sind einfach überfordert, ja. Aber dass die dann mit dem Kind nicht einfach sprechen, so wie das heute gang und gäbe wäre.
Die Frage, ob man mit Claudine sprechen konnte zu dem Zeitpunkt. Ich gehe ja auch nicht in deren Zimmer und nehme dort was ab. Ist eigentlich ein ganz guter Hinweis darauf, dass mit diesem Kind nicht zu sprechen ist.
Das stimmt. Ja? Und das hat auch Dr. Sommer gesagt, dem ich ja nicht vertraue, nachdem er andere Antworten gegeben hat, die mir nicht so gefallen haben. Aber bei diesem Mädchen hat er tatsächlich geschrieben, Claudine, ich habe den Verdacht, dass deine Eltern nicht ganz ohne Grund so heftig reagiert haben, sondern dass du vielleicht, dass es vorher schon was gegeben haben muss, dass sie so hart ausrasten lassen. Das ist also quasi der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte und nicht so vollkommen aus dem Nichts kam.
Ja, das ist so dieses...
Wer weiß.
Ich gehe auch nicht in deren Zimmer und nehme dort was ab. Ist halt so die typische pubertierenden Logik, die zwar eine Logik ist, ja, aber dummerweise stimmen die Prämissen nie. Das ist ja eigentlich so das Problem. Ne? Also sie geht halt davon aus, dass ihre Eltern, dass sie auf Augenhöhe mit ihren Eltern ist und dass sie genau darum das gleiche gleichen Rechte und nee, hast du nicht. Ne? Geht halt nicht. Das ist ja. Typisch. Typisch Pubertierende. Kannst nicht mitreden. Meine Freunde knacken Autos. Seit einigen Jahren habe ich Freunde, die Autos und Automaten knacken. Am Anfang machte mir das Spaß und ich machte mit. Doch ich wurde mehrmals erwischt und war auch schon in der Jugendhaft. Jedes Mal nahm ich mir vor, nicht mehr mitzumachen. Aber immer wenn ich wieder rauskam, kamen die Freunde, ich spreche Anführungszeichen, kamen die Freunde an und nahmen mich in die Mangel mit Prügel und so, bis sie mich wieder soweit hatten. Ich wurde wieder erwischt. Doch konnte ich ja der Polizei nichts erzählen von den Freunden, denn die hätten mich krankenhausreif geschlagen, wenn sie wieder rausgekommen wären. Ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr ein noch aus. Ich fäng deswegen mit Rauchen und Trinken an. Helfen Sie mir, es ist dringend. Junge, 15, ohne Ortsangabe.
Automatenknacken, war das ein Ding in deiner Jugend?
Ja, ich hab's nicht gemacht. Ich hatte auch, also in meinem Freundeskreis war auch Automatenknacken, war nicht. Es gab eine, ist glaube ich verjährt, ne? Es gab damals eine Möglichkeit, Zigarettenautomaten auszuräumen, ohne dass man diese Zigarettenautomaten beschädigen musste. So, das haben wir gemacht. Und da sind dann aber auch ganz schnell Schutzmaßnahmen eingeführt worden. Das hat, weiß ich nicht, ein paar Monate hat das, glaube ich, funktioniert. Sonst aber nicht. Ich habe tatsächlich mal einen Sommer verbracht mit einer Truppe Kleinkrimineller. Das waren halt völlig normale, lustige Leute, aber die waren halt eher so, wenn die was haben wollten, haben die sich halt genommen. Und da war, wie alt war ich denn da? Ich glaube, ich war 17. 17 oder 18? Nee, ich war 17. Und einer davon ist regelmäßig in den Kiosk im lokalen Freibad eingebrochen. Und der hatte immer einen Schrank voll Chips und Schokoriegel und so. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz attraktiv so. Aber die habe ich dann auch nach den Sommerferien wieder aus den Augen verloren, glücklicherweise. Ja. Nee, aber so richtig kriminell, richtig kriminell, Zigarettenautomaten ausräumen ist auch kriminell, ist halt Diebstahl. Aber über so die Ladendiebstähle und so hinaus gibt's sowas in meinem Leben nicht, nee.
Bei mir, wo ich 16 war, stand plötzlich der Schnuller-Nazi des Dorfes vor meiner Haustür. Also das war wirklich ein Schnuller-Nazi, also literally, der war 15 oder so. Ja. Mit weißen Schnürsenkeln hat sich immer profiliert, weil man gegen die Punker, und ich war halt eine von den Punks. Und, also Schnuller-Punks. Mhm. Und der hat mich dann gefragt, ob ich mit dem Zigaretten knacken gehe. Weil ich sei doch Polin. Eigentlich müsste mir das Spaß machen.
Die Ausländer.
Ja, der wollte sich mit mir anfreunden.
Ja. Partners in Crime.
Ich bin nicht mitgegangen übrigens.
Ja. Nee, aber also das ist aber auch echt hart, ne? Ich meine, wenn du 15, also klar, was der eigentlich machen müsste, ist sagen, den Aussagen bei den Bullen dafür sorgen, dass die in den Knast kommen und dann nie wieder rauskommen. Aber die kommen halt irgendwann raus und dann holen sie den.
Ja.
Also das Einzige, was der machen kann, ist tatsächlich standhaft bleiben. Und sagen, ja, dann schlag mich krankenhausreif. Ich komme nicht mit beim nächsten Bruch. Mhm. Was anderes kannst du gar nicht machen.
Ja. Ja, genau.
Das ist echt scheiße. Oder halt wegziehen. Aber kannst du schlecht deinen Eltern sagen, hier, pass mal auf, wir müssen wegziehen.
Ja, eben. Also der ist relativ hilflos mit seinem Alter von 15 Jahren. Was ich mich gefragt habe auch, ob es eigentlich so Trends gibt in Delinquenz.
Jugendlichen Delinquenz, meinst du?
Ja, jugendlichen Delinquenz, genau. Ob es irgendwelche Schandtaten gibt, die halt so typisch waren für die 70er, für die 80er, stimmt, für die 90er, weil die Leute, die machen ja nicht jedes Jahr den gleichen Scheiß.
Also Ladendiebstähle wird es mit Sicherheit noch geben, aber ich glaube, so wie in den 80ern, in denen ich Jugendlicher war, das Ausmaß, in dem da Ladendiebstahl möglich war, das ist heute undenkbar mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die da haben. Die müssen sich schon irgendwelche anderen kriminellen Sachen einfallen lassen.
Ja, genau.
Was es zu meiner Zeit zum Beispiel nicht gab, ist das Abziehen von Dingen, also Raub. Ne, so Straßenraub, gib mir deine Schuhe, sowas gibt's, das gab's bei mir gar nicht. Also das gab's noch nicht mal als Legende zu meiner Zeit.
Aha.
Und das ist ja, ich weiß nicht, ob's.
Also du meinst sowas wie, ich sitz an der Bushaltestelle als Kind und dann kommen so ein paar düstere Jugendliche und sagen, gib mir dein Telefon.
Ja, gib mir dein Telefon, gib mir deine Jacke. Ja.
Okay.
Das kenne ich gar nicht.
Ich kenn's auch nicht. Also nie erlebt selber.
Ich weiß nicht, sonst weiß ich nicht. Ich überlege gerade, also ich kenne halt auch keine delinquenten Jugendlichen. Vielleicht ist es auch ganz gut so. In ein paar Jahren kann ich dir dann davon erzählen, wenn ich meine aus dem Polizeigewahrsam holen muss oder so. Wo es ist.
Na gut, mal wieder zu lieben Kindern. Mein Bruder wird mir vorgezogen. Mein Bruder, 10, wird in jeder Weise vorgezogen. Er macht keinen Finger krumm und liegt meist den ganzen Tag im Bett und schaut in sein Fernsehen. Er hat sein eigenes. Meine Mutter sagt immer, er ist ja ein Junge und braucht deshalb nichts zu tun. Ich dagegen muss im Haushalt helfen und das finde ich auch selbstverständlich. Aber dass mein Bruder immer im Bett liegt und faulenzt, kann ich nicht vertragen. Kürzlich kam ich nach 6 Stunden Schule, völlig K.O. nach Hause und setzte mich erstmal hin. Meine Mutter sofort, noch gar nicht zu Hause und schon faulenzen? Heute wäschst du alles alleine ab. Wenn ich mich über meinen Bruder beschwere, gibt es Ohrfeigen. Wow. Ist mein Zimmer mal unordentlich, kippt sie mir alle Schubladen aus. Aber seins wird aufgeräumt. Das finde ich wirklich beschissen. Bina 14 aus Hannover.
Mit 10? Also, naja, mit 10... Kannst du mit 10 ein Kind nicht so an die Kandare nehmen, wie sie es gerne hätte, oder?
Also die ist ja 14.
Ja.
Und der Bruder ist 10.
Der Bruder ist 10,
ja. Und du meinst, man soll nicht, ja, wenn ich wohlwollend wäre, was ich, wie ich schon betont habe, nicht bin, würde ich das auch sagen. Der ist halt ein kleiner Junge, mein Gott, ne? Und die Alte ist schon 14, schon im Jugendalter, da kann man schon was zutrauen. Wäre dann nicht der Satz, er ist ja ein Junge und braucht deshalb nichts zu tun, weil den habe ich nämlich auch gehört. Der Altersunterschied zwischen mir und meinem Bruder ist 4 Jahre.
Ja.
Und ich habe diesen Satz ständig gehört. Ich habe mir gesagt, warum darf der wieder hier rumliegen und ewig lange hier Chips fressen vom Fernseher und so und ich muss wieder helfen. Ja, weil du bist ja ein Mädchen und du musst ja später Ehefrau und Mutter sein. Deswegen musst du jetzt lernen, wie man Kartoffeln schält und kocht und spült und all diese Dinge macht. Und
aber
das war so eine ganz
Holzhacken musste dein Bruder Argumente. Trotzdem nicht in deinem Alter, ne?
Nee, weil wir hatten ja kein Holz vor der Hütte. Okay. Also ich hatte keins. Onkelhaft. Nee, also Männer waren auf jeden Fall bevorzugt. Das muss man wirklich so sagen. Und ich habe letztens gesprochen mit einer 90-jährigen Frau, die mir erzählt hat, dass sie als junge Frau einen Brautkurs mitmachen musste, bevor sie ihren Mann geheiratet hat. Und in diesem Brautkurs wurde den jungen Frauen beigebracht, dass zum Beispiel der Mann immer das beste Stück Fleisch bekommt.
Mhm.
Und sie hat mir das auch so erzählt, also dass diese Frau, die da diesen Vortrag gehalten hat, dass die auch wirklich dran geglaubt hat. Also das war jetzt nicht so eine böse Hexe, die ganz genau weiß, wie fies sie jetzt zu den Frauen ist, sondern die hat dran geglaubt. Das fand die richtig und wichtig, dass der Mann das beste Stück Fleisch bekommt. Und wenn mal irgendwie Essen knapp ist und zum Beispiel ein Apfel zur Verfügung steht, das kriegt der Mann. Selbstverständlich.
Weil der ja das Geld nach Hause bringt.
Ja, genau. Ja, da frage ich mich auch immer, wie viel, also ich tue mich immer schwer damit, solche Sachen zu bewerten, weil wie verachtenswert ich das finde, wenn man diese Situation auf die heutigen Umstände,
das kannst du ja eh nicht.
Also das ist ja völlig absurd, das wird ja keiner machen, aber dann denke ich mir, was mag denn dahinter gesteckt haben, über was für Männer sprechen die denn, reden die über Männer, die den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und ordentlich gefüttert werden müssen, wenn sie nach Hause kommen, weil sie sonst umfallen?
Naja, zumindest sind das die Männer, bei denen sie dieses Verhalten gelernt haben oder diese ungeschriebenen Gesetze gelernt haben. Ist halt auch wieder so, ne? Also Mutter, hier, wie heißt sie, Biene? Ihre Mutter ist ja 20 Jahre vorher oder 30 Jahre früher sozialisiert worden und hat dann halt noch kennengelernt, dass der Mann, der ja die schwere Feldarbeit oder in der Fabrik leistet, bevorzugt zu behandeln ist. Und auf einmal finden die sich in einer Welt wieder, in der das überhaupt nicht mehr so ist, in der Typ gefällt,
ja,
auch mal ein bisschen
was
tun muss. Ne?
Natürlich, dieser Brautkurs, der fand auch direkt nach dem Krieg statt, muss man ja dazu sagen. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass da schon alles super war und alle in Wohlstand lebten.
Wie ansteckend ist der Ohrring eines AIDS-Infizierten? Ich habe zwar über AIDS schon viel gehört, will aber ganz sicher gehen und habe deshalb noch einige Fragen. Wie kann ich mich anstecken? Kann ich mich anstecken, wenn ich einen Ohrring von einem AIDS-Infizierten anstecke, wenn ich aus seinem Glas trinke oder wenn ich mit ihm dieselbe Zahnbürste benutze? Stecke ich mich an, wenn ich einen AIDS-Infizierten küsse? Ich habe so Angst vor dieser Krankheit. Rolf, 15, Tübingen. Das muss 1985 gewesen sein.
Ja, ungefähr. Ungefähr, genau. Ich habe diese Frage reingebracht, weil ich das immer wieder interessant finde, dass das voll das Thema war das und heute war gar kein Thema mehr ist.
Das war so ein wahnsinniges Thema. Also das das war vor allem so ambivalent dann doch trotzdem. Also wir haben genau diese Fragen haben wir auch alle gehabt, außer das mit dem Ohrring. Aber wie steckt man sich an, kann ich mich aus dem Glas trinken und so, weil niemand wusste es. Ja? Mhm. Da musste dann erst, ich weiß gar nicht, wer war denn das? War das nicht sogar Rita Süßmuth, die damals, wer war denn das? War das Rita Süßmuth, die damals irgendwie auch AIDS-Kranken die Hand geschüttelt hat und alles Mögliche, einfach um zu zeigen, es ist kein Problem, ich weiß es gar nicht mehr. Aha. Was ganz witzig ist, AIDS war eine, das war halt mitten in meine, oder in die sexuelle, wie nennt man das denn?
Initiation
meiner Generation ist dieses Ding reingeschlagen. Mhm. Und war halt völlig unbekannt. Das heißt, du hast einerseits so eine total abstrakte Gefahr gehabt und hast den ganzen Tag mehr oder weniger drüber nachgedacht, was ist hier mit AIDS? Ich weiß noch, dass wir saßen, das war 8. oder 9. Klasse damals, Englischunterricht bei Herrn Kessler. Und da ging es dann auch wieder um AIDS, keine Ahnung warum. Und irgendwie, was ist denn, wenn dann jemand draußen liegt und blutet? Kann man dem denn dann überhaupt helfen? Und die ganzen, die damals Woken, ne, Wokeness gab es damals auch schon, wurde nur nicht so genannt. Ich sagte, natürlich helfe ich dem, das ist ja ein Mensch und dem muss man helfen. Und ich erinnere mich noch dran, wie Heinz Kessler damals sagte, und mein Englischlehrer war so ein sehr zünftiger, kam aus Essen, sagte, da könnt ihr hier labern, was ihr wollt. Wenn da draußen einer liegt und verblutet, den packe ich nicht an, solange ich nicht Handschuhe kriege. Und falls ihr doch mache, super, aber ich werde hier nicht so einen Scheiß erzählen. Das fand ich irgendwie, da habe ich dann witzigerweise, genau in dem Moment habe ich halt gelernt, mich lieber nicht für zu gut zu verkaufen, mich lieber selbst durch eine gute Tat zu überraschen, dann im Zweifelsfall. Mhm. Ja. Aber das war damals Wahnsinn. Also du hast halt diese abstrakte Gefahr gehabt, dass dieses immer drüber nachgedacht, immer diskutiert und so. Aber wenn es dann ums Vögeln ging, hast du Kondome benutzt aus Angst vor Schwangerschaft? Mhm. Und vor allen Dingen, das muss man auch noch sehen, die ersten Jahre war das ja wirklich die Schwulenseuche. Und das heißt, wir haben ja heterosexuellen Sex, da kann ja gar nichts passieren.
Nee, natürlich nicht. Ja,
dass das daran lag, dass wir wesentlich weniger promiskuitiv waren als Jugendliche, als die älteren Homosexuellen, das war uns überhaupt nicht klar.
Ja.
Ohr-AIDS kriegt man davon übrigens von diesen.
Also ich in meiner Aufklärungsphase, also Anfang der 90er, durch die Kommunikate, die bei mir ankamen, hat sich eigentlich verfestigt, Kondome sind gegen AIDS, nicht gegen Schwangerschaft.
Ah, ja.
Also das war viel, viel unwichtiger. Mhm. Und da gab es auch so ganz viele Kampagnen und auch immer am Welt-AIDS-Tag, ich weiß nicht, wann das ist, 2. Dezember oder 12. Dezember, weiß ich nicht, waren auf jeden Fall immer im Montanushof in Grevenbroich, vielleicht kennt es noch jemand, da waren immer entsprechende Buden aufgebaut.
Aber du bist doch 10 Jahre jünger als ich, ne?
Und so. Oder? Ja, ungefähr.
Ich bin 52 in 2 Monaten.
Ja, nee, dann bin ich 12 Jahre jünger als du. Ja, achso, ich bin.
Ja, du, das ist.
Mein Lehrer nannte mich Ami-Hure.
Ami-Hure.
Vor ungefähr 2 Wochen habe ich Schule geschwänzt und bin von einigen Mitschülern vor der Ami-Kaserne gesehen worden. Sofort haben sie mich bei meinem Klassenlehrer verpetzt. Am folgenden Tag nannte er mich vor allen anderen eine Ami-Hure, behauptete sogar, ich würde auf den Ami-Strich gehen. Außerdem hätte er von Klassenkameraden gehört, dass ich jeden Abend vor der Kaserne stehen würde. Nichts davon ist wahr. Meine Klassenkameraden haben ihn angelogen. Zur Strafe hat er mich von der Klassenfahrt ausgeschlossen. Was soll ich jetzt tun? Tina 15 ohne Anschrift.
Naja, Tina 15 kam vermutlich irgendwo aus Bayern, ne? Wo die halt so stationiert waren.
Ja, ohne Scheiß. Ich habe gerade daran gedacht, also Augsburg ist zum Beispiel so ein Ort, der da sehr wichtig war. Also wir haben ganz großes Kasernenviertel. Und eine Bekannte von mir, die ist 70 oder ein bisschen älter als 70, die war tatsächlich mal liiert mit einem Amerikaner. Also die sind wirklich fest miteinander gegangen. Das war also jetzt nicht irgendwie so ein Fling. Und die musste sich zeitlebens als Soldatenliebchen schimpfen lassen.
Krass.
Von ihrer Umgebung.
Ich weiß nur, da war ich vielleicht so 15, 16, ich weiß es gar nicht mehr. Da waren wir auf Klassenfahrt in Bamberg. Und in Bamberg gab es auch irgendeine US-Kaserne. Und da hatten wir auch irgendwie so freien Nachmittag oder sonst irgendwie was. Und da gab es so eine Grillwiese an diesem Fluss, der da fließt, keine Ahnung. Und da haben wir halt auch rumgehangen und da waren halt auch so ein paar GIs, die da gegrillt haben. Und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann den Abend mit denen, also Nachmittag und Abend mit denen gesessen, gegrillt und Bier getrunken und sind dann irgendwie Stockhacke in die Jugendherberge zurückgegangen. Und irgendwann stand einer von diesen GIs mit runtergelassener Hose im Hof der Jugendherberge. Hatte seinen wirklich beeindruckend großen Penis in der Hand.
Auch das noch.
Und schrie den Namen einer Mitschülerin. Alex Rassner! Ja. Sie hieß nicht Alexandra, aber.
Oh
ja.
Mein Gott.
Die hat dann später Theologie studiert, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob es dann zusammenhängt.
Ja, das hätte ich auch gemacht als Reaktion. Aber das ist ja furchtbar.
Anscheinend, ich unterstelle jetzt mal, dass die Amis, die GIs, die hier stationiert waren, einfach auch deutschen Jugendlichen gegenüber irgendwie aufgeschlossen waren. Also, ja.
Na, warum auch nicht, ne?
Ja, eben, man ist, ja weiß ich nicht. Du bist dann ja vielleicht auch 10 Jahre älter oder so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die 10 Jahre älteren, also Mitte 20-jährigen Deutschen, die GIs eher als Konkurrenz angesehen haben und darum gar nicht so gerne mit denen auf der Grillwiese gesessen haben.
Ja, ja, ja.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ah, das ist so mein intensivstes US-Armee-Erlebnis gewesen. Mm. Und das mit der Armee da hast du auch kein Datum, ne? Mit der Armee-Hure. Weil das kann nicht mehr in den 80ern gewesen sein, das muss früher gewesen sein.
Ja, oder? Dann war es in den 70ern. 74. Ich hatte einen ganzen Jahrgang 74er.
Ah, okay.
Da muss das dabei gewesen sein.
Zur Strafe von der Klassenfahrt ausgeschlossen. Das ist
heftig, oder?
Was
und
zwar
nur, das ist ja nur ein Gerücht, das ist ja, ja, ja. Nur so ein meint, mich da gesehen zu haben.
Aber was ist das dann auch für eine soziale Kontrolle, die da von der Schule auch noch ausgeübt wird?
Ja. Wahnsinn, moralische Verurteilung.
Das geht die Lehrerschaft ja einen Scheißdreck an, was du in deiner, und selbst wenn sie vor der Kaserne rumlungern würde, geht die Lehrer halt einen feuchten Kehricht an. Ja, Wahnsinn, ne? Jetzt die Gretchenfrage. Denkt sich das Dr. Sommerteam die Briefe aus? Ich lese regelmäßig die Bravo. Jedoch, wenn ich an ihre Seite komme, werde ich sauer. Der Grund, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Leserbriefe sind. Ich glaube, dass ihr Briefe ausdenkt. Weiter fiel mir auf, dass sich die Briefe häufig wiederholen, wie zum Beispiel, dringt männlicher Samen durch Hosenstoff? Genau die gleiche Frage stand schon mal in der Zeitung, nur anders formuliert. Deshalb bin ich der Meinung, dass all diese Briefe nie wirklich an sie geschrieben worden sind. Es kann aber auch möglich sein, dass ich mich irre. Schreibt Benjamin aus Celle, 17 Jahre alt.
Die Antwort, die Überschrift der Antwort von Dr. Sommer war, du irrst gewaltig.
Das wüsste ich aber wirklich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das in dieser Doku war. Weißt du das? Wie viel da gefaked ist?
Ja, tatsächlich weiß ich das. Gefaked ist nichts. Also zumindest offiziell nicht. Warte, ich schau mal, ob ich das finde. Und also meine Infos, die stammen aus dem Wikipedia-Artikel zur Bravo. Und da stand drin, ich habe das jetzt leider nicht hier mitgeschrieben, aber da stand auf jeden Fall drin, dass so und so viele 100 Briefe pro Woche da eingegangen sind. Also erst waren es zig Briefe, dann Hunderte, dann Tausende vielleicht sogar schon. Und dieses Dr. Sommer-Team, das wuchs immer stärker heran und eigentlich war es deren Aufgabe, tatsächlich jeden Brief zu beantworten, persönlich. Also die haben den Kindern und Jugendlichen wirklich geholfen, auch wenn man davon nichts mitbekommen hat. Und dass sich die Fragen ständig wiederholen, liegt einfach daran, dass man als Teenager immer wieder dieselbe Art von Frage hat. Das ist nun mal so.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die in diesen Fragen, die sie dann in der Zeitung oder Zeitschrift abdrucken, dass die da dann auch durchaus mal mehrere einzelne Briefe zu einem verdichtet haben oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, 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 genau. Aber manchmal haben sie auch, und zwar auch schon in den 70ern und 80ern, den Originalbrief abgedruckt, also als Fetzen. Okay. Weißt du, so als kleiner Ausschnitt aus dem Brief, handschriftlich geschrieben, sodass man sehen konnte, das ist wirklich authentisch.
Wobei die Frage ist, wer diese Handschrift geschrieben hat.
Nicht? Ja.
So, bildet Banden, baut Buden.
Warte mal. Wir wollen eine Bude bauen. Auf unserem Spielplatz haben wir schon zum dritten Mal versucht, uns eine Bude zu bauen. Einen anderen Spielplatz gibt es in der Nähe nicht. Und die Leute beschweren sich, dass wir immer auf der Straße sind. Wir wollten schon mal einen Keller finden, aber es gab keinen. Sonst spielten wir in einem alten Bunker, doch der wurde zugemauert. Dann haben wir aus einem Kletterhaus eine Bude gebaut. 2 Tage später kam die Müllabfuhr und räumte alles ab. Schließlich haben wir auf dem Spielplatz aus alten Brettern und Teppichen eine Bude gemacht. Wir hatten auch alte Möbel hineingestellt. 1 Monat später war sie vernichtet. Jetzt hängen wir wieder auf der Straße. Es muss doch einen Ausweg für uns geben. 4 Mädchen, 11 und 12, aus Hamburg.
Können wir vor der Kaserne rumlungern? Oh,
ja, genau. Da fällt mir ein, ich wurde immer gewarnt davor, irgendwo rumzulungern. Ich sollte nicht an die Tankstelle gehen. Und auch nicht an Bahnhof. Mhm. Und ich sollte mich nirgendwo rumtreiben, wo ich den Eindruck erwecken würde, ein leichtes Mädchen zu sein.
Ein leichtes Mädchen.
Und das waren natürlich so Erziehungsmaximen, ja, aus den 50er, 60er Jahren in Polen, so aus so einem dörflichen Gebiet, wo halt auch tatsächlich immer so Soldaten rumhingen, mhm, und den Mädchen hinterherpfiffen. Waren aber für die Gesellschaft, in der ich aufwuchs, so Grevenbroich, ich bitte dich, ja, ja. Niemand wurde da angegraben, wenn er alleine am Bahnhof rumstand, wohl mit den anderen Jugendlichen.
Wurde höchstens mal ein Bonbon geschenkt aus Mitleid oder so.
Ja, genau. Aber ich finde das schon erstaunlich, dass es so, diese Buden, dass das etwas ist, was aus meiner Sicht irgendwann verschwunden ist, und zwar unwiederbringlich. Ich habe selber auch Buden gebaut, in dem Alter zwischen 8 und 10, und zwar genauso, aha, wie diese Mädchen das beschreiben, so mit einem alten Teppich vom Sperrmüll, irgendwelchen Stühlen. Wir haben da Bilder hingestellt, die wir irgendwo gefunden haben, und immer so unter einem Baum. Mhm. Nee, so oder irgendwo versteckt. Und das war ganz wundervoll. Wir brauchten diesen Raum. Das war für uns so ein geschützter Ort. Mhm. Und heute würde das, glaube ich, als ungeschützter Ort stimmt, gelten, ja, weil die Eltern keinen Einblick haben, weil sie nicht wissen, wo sich diese Bude genau befindet, weil das alles irgendwie gefährlich sein kann, wenn das Kind auf dem morschen Stuhl sitzt und dann hinplumpst, weil der Stuhl kaputt geht. Also ich kann mir vorstellen, dass da heutige Eltern große Sicherheitsbedenken hätten gegen solche selbstgebauten Buden.
Sowas hatten wir gar nicht. Wir haben immer nur die bestehende Infrastruktur einfach genutzt. Also wir haben halt auch nachmittags, mhm, auf dem Schulhof rumgelungert oder sowas. Allerdings nicht auf dem Schulhof der Schule, auf die wir gegangen sind, sondern von einer anderen Grundschule. Ich weiß noch, da habe ich zum ersten Mal, das werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen, keine Ahnung, wie alt ich war, wahrscheinlich 10 oder so, weiß ich nicht. Da habe ich zum ersten Mal den Verdacht gehabt, dass meine Freunde, also meine Grundschulfreunde, mir intellektuell ein wenig unterlegen sein könnten, weil die versucht haben, mit Löffeln ein Loch zu graben, in das wir uns dann ja abseilen könnten.
Und, oh mein Gott.
Genau, weil da ist ein Baum, ne, auf den sind wir geklettert, da ist ein dicker Ast und so, und dann, ja, dann können wir doch hier so ein Loch graben und dann können wir uns mal so abseilen darunter. Und dann haben die mit Löffeln angefangen zu graben. Und ich weiß doch, dass ich gedacht habe, das könnt ihr doch jetzt nicht ernst meinen, das ist doch, ja.
Oh, hilarious.
Ja.
Das ist Special People Club.
Special People. Friends with Special Needs. Darf ein Junge sich nicht schminken? Meine Freunde lachen mich aus, weil ich mich schminke und Kosmetika verwende. In der Klasse nennen mich alle Fancy. Was kann ich dagegen tun? The hottest club in New York is Fancy. Look no further. Was kann ich dagegen tun? Darf denn ein Junge nicht schön sein und sich schminken? Fragt Arno aus Regensburg, 16 Jahre alt. Oh. Ich glaube, wenn du heute als geschminkter Mann in Bayern auf der Straße rumläufst, wirst du sofort von der Polizei aufgegriffen, oder?
Quatsch!
Nee? Okay.
Wir laufen ständig Geschminkte rum.
Ja, aber nee, darf ein Junge nicht, natürlich nicht. Also wo kommen wir denn da hin? Das ist ja Weiberkram.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich fand solche Schönlinge-Jungs immer fürchterlich. Also ich fand sie amüsant, aber nicht interessant.
Also richtig geschminkte, so Kajal und so?
Ja, ja.
Okay, genau. Kenne ich gar keine.
Obwohl also, doch, also weißt du, es ist was anderes, wenn du dich emo schminkst oder gothic oder so. Das ist wieder eine ganz andere, ja, Nummer. Das finde ich super attraktiv. Also, ja, also nicht ich, mein 16-jähriges, ja, Ich. Aber diese Schönling-Jungs, die sich die Augenbrauen zupfen.
Haben wir alle gemacht.
Diese Strähnchen und so. Ach, ich weiß nicht, für mich stimmt. Transportiert das so
Strähnchen
ein...
Strähnchen reinfärben, stimmt.
Ja, ich bin ein Langweiler, denn ich finde mich super alle anderen interessieren mich nicht.
Ich hab ja so straßenköterblonde Haare und ich hatte tatsächlich, als ich noch einen Haaransatz wesentlich weiter vorne hatte, hatte ich eine blonde Natursträhne. Das sah geil aus.
Oh, so eine Schmalzlocke, wie Michael Jackson, die man hatte. So ein öliges Schweineschwänzchen.
Nee, also einfach vorne, ein Teil meiner Haare vorne war sehr hellblond. Einfach nur ein Büschel Haare, was sehr hellblond war im gesamten Rest. Fand ich immer total geil. Aber sonst, wir haben halt damals das
Aber echt, so, was gefärbt? Hast du das gefärbt gehabt?
Nee, das war natürlich, das war Natur.
Krass.
Ja. Ach, wir waren so jung und schön. Und hatten halt geile Frisuren, so, weil wir ja Popper sein wollten.
Ja,
aber halt
ja,
Landpopper.
Popper, genau.
Geht halt nicht. Aber so mal Augenbrauen wird wegzupfen und so, das haben wir auch gemacht. Und natürlich immer schön Haarwachs und ne, so ja. Zeugs. Aber so Kajal und also richtig Schminke, richtig Make-up hat bei uns nur Uli benutzt. Und Uli war eine Tunte. So. Also maximal, der ist auch in goldenen Pumps. Ich meine, das musste in den 80ern erstmal bringen. Also es war einer der mutigsten Menschen, die ich kenne. Mhm. Aber da war das halt auch völlig normal, weil der hat halt, ne, der hat halt immer irgendwie, der war halt so der war wirklich so eine Prototunte. Super, Uli. Also auch immer die große Geste, weißt du, immer riesige Diademgriffe.
Ja, ja, ja.
Oh! Super.
Du hast
Typ.
Sogar schon mal von dem erzählt.
Ja, das ist und der ist wesentlich für meinen heute noch existenten Musikgeschmack verantwortlich. Mhm. Uli hat mich zum Techno gebracht.
Wow.
Ja, 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 ja.
Uli Schwuli. Unsere Freunde sind zum Beispiel, in einer Sekte.
Das ist zum Beispiel was wir nie gesagt haben. Obwohl das so nahe lag, das stimmt, ja.
Oh.
irgendwie nicht, nee.
Also gut, unsere Freunde sind in den Fängen einer Sekte. Seit einem halben Jahr sind unsere Freunde Udo und Armin so verändert. Während eines Englandurlaubs machten die beiden die Bekanntschaft mit Hare Krishna-Anhängern.
Oh.
Diese konnten sie so weit überzeugen, dass sie auch hier regelmäßig zum Hare Krishna-Tempel gehen und ihr Leben total auf diese Sekte einstellen. Sie rufen zum Beispiel auch in unserer Gegenwart komische indische Namen aus, was ihnen angeblich innere Befreiung gibt.
Shiva!
Früher waren sie immer so lieb und zärtlich zu uns, aber jetzt lehnen sie jegliche Art von Körperkontakt strikt ab, weil das ihre Religion verbietet. Was sollen wir bloß tun? Wir lieben sie doch sehr und wollen sie nicht an einen Guru verlieren. Renate 15 und Monika 16 aus Bochum.
Was wollen die Krishnas eigentlich? Sind das so, wollen die auch deine ganze Kohle haben oder?
Nee, das ist, weißt du, die Hare Krishnas, das sind ja diese orange gewandeten,
ja, ja, genau.
Mit den Socken in den Sandalen, mit so einem kleinen Zöpfchen, den du siehst. Und ich habe die kennengelernt durch so einen Ärzte-Song. Da ist vorne an dem Song ist so ein, wie heißt das, so ein Sample vom Hare Krishna gesagt, so Hare Krishna, Krishna,
Hare
Krishna,
Hare Ram, pling, pling, ja. Yeah.
Ja, ja, genau. Und finde ich mega. Das hat mich immer sehr amüsiert. Und ich hatte eigentlich immer eine sehr positive Vorstellung von dieser sogenannten
Sekte. Die nerven halt so ein bisschen in der Fußgängerzone rum.
Ja,
das ist halt alles, was ich mit den.
Das sind so Bettelmönche.
Ah, okay.
Die wollen immer Geld. Die wollen Geld, aber die wollen dich jetzt nicht irgendwie zu ihrem Kult verführen. Also zumindest habe ich nicht die Erfahrung gemacht. Und ich habe jetzt ein bisschen was darüber gelesen und rausgefunden, dass das ist einfach eine religiöse Gemeinschaft, wie es die aus dem indischen Raum zu Tausenden gibt.
Ja.
Und die war hier in den 80er Jahren einfach sehr populär und geriet sehr schnell ins Visier des Jugendschutzes und Sektenbeauftragten und so. Und
haben die Beatles das nicht sogar irgendwie eingeschleppt?
Ja,
die haben doch auch mit denen
rumgehangen,
ne?
Exakt, genau. Also ich weiß nicht, ob die Beatles jetzt genau mit denen verbandelt waren. Aber tatsächlich, Hare Krishna-Bewegung, die hat sehr viel mit den Hippies zu tun und mit diesen Aussteigergesellschaften. Und die war sehr populär bei Jugendlichen in dieser Zeit, in den 80er Jahren. Und deswegen hat man sie als Sekte tituliert, also meines Erachtens fälschlicherweise, weil eine Sekte war Fiat Lux.
Ja.
Mit Uriella, ja. Sowas war eine Sekte, aber jetzt nicht die Hand.
Uriella war diese Badewannenrührerin, ne?
Ja, und soll ich dir was sagen? Absolut krass. Wir hatten ja damals einen Videorekorder und meine Eltern haben jeden Scheiß, was heißt meine Eltern, wir alle jeden Scheiß aufgenommen.
Ja.
Und manchmal hat sich halt nicht nur das aufgenommen, was wir da aufnahmen, zum Beispiel Verstehen Sie Spaß oder so, sondern der Rekorder lief halt ohne Ende weiter und nahm noch anderen Schrott auf. Und einmal war da eine Doku über Fiat Lux. Und das ist irgendwie meine, die ganze Erinnerung an meine Kindheit ist ein einziges artefaktereiches VHS-Video von Uriella, wie sie ihr scheiß Badewasser anrührt. Immer wieder sehe ich, wie ihre Hand da durch das Wasser gleitet und ihren komischen glasigen Blick und ihre weiße Blumenkrone. Mhm. Oh, scheußlich. Also ja, das also, war eine Sekte.
Also, ich weiß gar nicht, also Hare Krishna als Sekte, ich weiß auch nicht. Ich habe bei Sekte, mein persönlicher Sektenbegriff ist dann immer, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie dein Vermögen haben wollen, also wenn du dich da sozusagen einkaufen musst und vor allen Dingen auch, wenn sie ja letztendlich die konträr oder rechtwinklig zu der Realität existieren wollen, in der wir alle leben. Also das finde ich so problematisch. Aber so, wenn das irgendwie so ein paar Bettelmönche sind, die in rosa Gewändern rumlaufen, ist ja auch okay. Wir sind früher immer, also da gab es ja dann auch die Bhagwans, aber das fand ich halt auch krass, weil die wollten halt deine Kohle haben, wenn du da mitgemacht hast. Ne? Und für die musstest du ja auch arbeiten und sowas. Aber
und
die haben zwei,
die aus,
zwei
wie
sehr,
man die?
Na, Glatze, auch immer so rote, orange Sachen und so dicke Holzperlenketten um den Hals und so. Die haben in Köln zwei sehr gute Diskotheken betrieben, witzigerweise. Die große und die kleine Bhagwan, das Oshos und das, ich weiß gar nicht, wie die kleine Bhagwan hieß. Ja, ja. Da sind wir sehr gerne tanzen gegangen damals. Was auch ganz witzig ist, ne? Gehst halt dann in den Laden, zahlst Eintritt und das fließt dann sofort in die Rolls-Royce-Sammlung des Gurus in Indien.
Ja. Aber wofür, sag mal, wofür war denn das Geld? War das so ein, wurde das so als Mitgliedsbeitrag?
Na, das ist eher so, verlangt, du sollst halt keine persönlichen Reichtümer haben, bla bla. Das ist bei solchen Veranstaltungen ist bei solchen Veranstaltungen fast immer diese Motivation. So, du musst halt allem entsagen, was dein altes Leben ausmacht, dein Bankkonto, ne? Gib uns alles, was du hast. Erst dann bist du wirklich frei. So. Mhm. Und davon hat sich dann aber deren Guru, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hat sich dann davon aber teure Autos gegönnt und so und im Grunde in Saus und Braus gelebt. Ja.
Verstehe.
Und davon gab es halt total viel, auch so Kleinstsekten immer wieder, die dann irgendwie ein alternatives Weltbild propagiert haben, das immer damit zu tun hatte, auch dass du erstmal all deine alten Besitztümer, ne, deine karmischen Verbindungen zu deinem alten Leben reinigen musst und bla, was sie sich alles ausgedacht haben für einen Schwachsinn. Mhm. Ja. Und komischerweise ist die Realität dann doch da geblieben, selbst wenn du aufgehört hast, an sie zu glauben. Apropos, 10 Mark Strafe, wenn ich nicht in die Kirche gehe. Da ich an die christliche Kirche und das Drumherum nicht mehr glaube, weigere ich mich öfters zur Kirche zu gehen. Jetzt hat meine Mutter den Tick, mir von meinem Taschengeld 10 Mark abzuziehen, wenn ich nicht zur Kirche gehe. Mutter meint, mich so wieder gläubig zu machen und glaubt, dass ich unter Druck wieder zur Kirche gehen würde. Aber was soll ich da? Ich unterhalte mich sowieso nur mit anderen Jugendlichen oder drehe Däumchen, weil mir das Ganze, was in der Kirche passiert, nichts sagt. Als ich ihr mal in einem Streit gesagt habe, dass ich das Ganze nicht mehr glaube, hat sie nicht gefragt, warum glaubst du nicht dran? Sondern sie fauchte, das gibt's ja gar nicht. Ich werde dir helfen. Du gehst zur Kirche.
Andreas, dir werde ich helfen, Bürschchen.
Bürschchen. Andreas 15 aus Essen. Interessant, das ist sogar... Das ist sogar gesetzwidrig, was sie da macht. Ne?
Echt?
Ja, du bist ab 14, darfst du selber darüber bestimmen, was du mit deiner Religion.
Aber war das immer schon so? Weil dieses Gesetz, das muss ja irgendwann entstanden sein. Und ich meine, das ist ein Gesetz aus den 90ern.
Nee.
Meinst du nicht? Achso.
Nein, ich bin 1983,
du bist
1983
ja, genau,
bin
das
ich 14
hat ja
geworden, da gab es das schon, genau.
Ja, ich habe davon nur in den 90ern erfahren, sowas.
Ja. Ja, also, ja, gut, dann geh halt zur Kirche und fall unangenehm auf. Kann man ja auch machen. Immer erstmal einen Schluck Weihwasser nehmen, wenn du reinkommst.
Weißt du, die Wahrheit ist meist komplexer. Ich bin ja auch, ich gehöre auch zu den Kindern, die gezwungen wurden, in die Kirche zu gehen. Ja. Jede Woche. Und ich denke heute sehr viel darüber nach, was waren die Gründe dafür, weil meine Eltern überhaupt nicht so drauf sind. Also, die von heute. Und wenn ich das betrachte, wie das früher so war, die hatten keine andere Wahl. Das war einfach, du kannst, wenn das Allerselbstverständlichste war, in deiner Heimat, das zu praktizieren, dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst.
Das ist halt.
Und wenn du dann gleich in diese Solidaritäts-Community der anderen Polen kommst, die natürlich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und das ist dann auch noch so ein Umschlagplatz, Warenumschlagplatz und Kontaktbörse und was weiß ich, ja? Da kannst du nicht einfach sagen, du machst da nicht mit. Das wäre dumm. Das wäre einfach dumm gegenüber deiner Lebensorganisation.
Ja.
Wie du so klarkommst.
Das ist natürlich auch, das ist halt ein hoher sozialer Druck, ganz einfach. Ich bin auch konfirmiert wegen der Verwandten.
Und
bin mir sehr sicher, dass meinen Verwandten das im Prinzip auch scheißegal gewesen wäre. Aber vielleicht nicht deren Umfeld. Und das ist halt, so funktioniert ja so religiöse Gemeinschaften funktionieren ja so.
Genau.
Du kannst dich dem aus irgendwelchen Gründen nicht entziehen und irgendwann hältst du es für normal.
Ja.
Ja, das ist.
Und ich habe auch in meinen Kreisen eine muslimische Familie, die an und für sich nichts dagegen hätte, ihre Töchter in den Schwimmunterricht zu schicken, aber die Community, die hat was dagegen. Und das wäre ungeheuerlich, wenn die das machen würden und das rauskämen. Das
ist eigentlich schade.
Und deswegen können sie es nicht machen, ja, aber es ist so. Es ist so, wenn das die einzige. Der einzige Halt, das einzige Netz, was sie haben, eben dieses Heimatliche ist.
Dabei ist gerade das, was den Islam im Ansehen der weißen Mehrheitsgesellschaft wirklich retten würde, wenn genau solche liberalen Muslime einfach sagen, es ist uns das scheißegal. Also das macht unseren Gott nicht glücklich oder unglücklich, wenn unsere Kinder schwimmen gehen.
Diese Freiheit muss man sich leisten können.
Ja,
das ist das Problem.
Das ist so
hängt ja leider auch mit Zwängen, mit materiellen Zwängen zusammen, so etwas. Kommen wir nun zur letzten Frage.
Genau.
Ich darf nur einmal in der Woche duschen.
Ich kenne Kinder, die wollen nur einmal in der Woche duschen.
Bei uns in der Familie duscht man nur einmal in der Woche. Jeden Sonntag ist großer Waschtag. Wir waschen uns täglich, nur Gesicht und Hände. Ich finde, das einmalige Duschen pro Woche reicht überhaupt nicht aus. Meine Freundinnen duschen täglich. Ich habe meine Eltern schon oft gefragt, sogar gebettelt, ob ich mich öfter duschen darf, aber sie haben es verboten. Was kann ich dagegen machen? Ich komme mir irgendwie so schmutzig vor und am Ende der Woche rieche ich nach Schweiß. Andrea 16 aus Cuxhaven.
Ja, Andrea, versuch's doch mal mit Waschen stattdessen.
Ja, also, nimm den Waschlappen.
Ne, nimm Waschlappen oder nimm deine Hand, wasch dich unterm Arm, genau, frischen Schlüpper an, dann geht das schon.
Ja, aber ich finde. Ich finde das schon eine sehr interessante Frage hier, die auf etwas hinweist, nämlich wie uns Prägungen von damals begleiten in die Jetztzeit. Weil das, was sie da machen, das ist ja dieser traditionelle Waschtag, den man früher in den 50ern noch hatte,
weil es war
auch scheiße aufwendig, dieses Wasser heiß zu machen.
Da musste halt der Badeofen angefeuert werden, das hat Geld gekostet und Zeit gekostet und ja, klar.
Und man hatte halt diesen Bottich in der Küche stehen, diesen Waschbottich oder aus Zinkwanne oder so. Mhm. Und da mussten halt dann alle durch und alle wurden gewaschen und die Familien waren groß und das hat sich alles irgendwie rentiert. Und das wurde dann aber auch eine Art Ritual in den Körper eingeschrieben. Und wenn dann die Familie in ein Haus zieht, wo es eine Dusche gibt, wo es fließend Wasser gibt, wo das eigentlich alles nicht mehr nötig ist, was sie gemacht haben. Mhm. Die haben immer noch diese alte Gewohnheit.
Ja, du bleibst
drin.
Du bleibst sozusagen bei deiner Religion, ja.
Ja, ganz genau.
Ja. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen gebessert hat.
Ja. Andererseits habe ich das Gefühl, da ich ja auch Kundenkontakt habe, dass es Menschen gibt, die was gegen Deo haben. Und zwar auch so lebensanschaulich.
Ja, ja, da gibt es viele von. Kenne ich auch welche von. Das ist alles ganz schrecklich. Das ist alles nicht natürlich. Das ist alles Chemie, die du dir da auf deinen Körper, das macht krank. Das braucht man nicht. Das kann der Körper selber regulieren. Ist halt nicht. Kenne ich auch Leute. Durchaus intelligente Menschen in gut bezahlten Jobs, ja.
Ja, es ist einfach so rücksichtslos.
Ja. Ja, und es ist halt auch vor allen Dingen Unsinn. Wobei ich mich ja immer frage, wozu braucht man eigentlich ein Deo, das 72 Stunden lang hält?
Ja, das braucht kein Mensch.
So.
Gibt's das überhaupt noch?
Ja, habe ich irgendwann mal Werbung für gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es das wirklich noch gibt. Kann auch sein, dass das lange vorbei ist.
Ja.
Weiß ich nicht. Ja. Damit sind wir am Ende der Sendung und verzichten heute auch auf die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell, denn der war im Dr. Sommer-Team nicht drin?
Nein, der war nicht im Team dabei.
Alexandra, wir sprechen uns noch.
Ciao.
Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit. We'll be right back.
redet, ist nicht tot.